Im Frühling sind ja ganz schön viele Leute am Niesen und Schniefen im Büro, im Zug und natürlich auch draußen im Park. Meistens kommt dann schnell hinterher, keine Sorge, ist nicht ansteckend, nur Allergie. Aber auch wenn wir gerne Entwarnung geben, eine Allergie ist ja trotzdem eine Erkrankung. Studien zeigen, immer mehr Menschen leiden darunter, zum Beispiel unter Heuschnupfen. Und viele trifft es noch dazu, übers Jahr gesehen, länger und immer heftiger. Aber warum erzähle ich euch das? Weil sich der Klimawandel nicht nur auf Gletscher oder Wetterextreme auswirkt, sondern auch auf unsere Gesundheit. Wie können wir uns also gegen Hitze, Allergien und psychische Belastungen wappnen? Genau darum geht's in dieser Folge unseres Klimapodcasts hier bei Detektor FM. Ich bin eure Host Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Der Klimawandel hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Je nach körperlicher Verfassung, Alter und Vorerkrankungen stecken wir zum Beispiel Phasen von großer Hitze nicht mehr so einfach weg. Für manche kann die Hitze sogar lebensbedrohlich werden. Dass wir uns diese Gefahren bewusst machen müssen, dafür plädiert die Wissenschaftsjournalistin und Autorin Christina Berndt. Meine Kollegin Charlotte Detig hat sich ihr Buch Klimaresilienz vorgenommen und mit der Autorin gesprochen. Hallo Charlotte.
Hallo Ina.
Ja, was ist dir denn als erstes so eingefallen, als du das Thema auf den Tisch bekommen hast?
Ja, beim Thema Gesundheit und Klima, da habe ich natürlich auch erstmal an Hitze und vor allem auch an die psychologischen Belastungen gedacht. Im Buch geht es aber um viel mehr, zum Beispiel um Luftverschmutzung und die Frage, wie sich zum Beispiel das Artensterben auf unsere Gesundheit auswirkt.
Klimaresilienz steht ja auf dem Buchcover, um das es heute geht. Der Begriff Resilienz war ja ein paar Jahre lang richtig gehypt, ein echtes Modewort, würde ich sagen. Lass uns doch erstmal kurz an der Basis ansetzen. Was versteht man darunter eigentlich nochmal genau?
Ja, also im Groben ist damit meist so die individuelle Fähigkeit gemeint, Krisen halbwegs unbeschadet zu überstehen, also eine psychische Widerstandskraft. Und lange Zeit dachte man, Resilienz sei etwas, das man entweder hat oder nicht. Und seit den 1990er Jahren plädieren aber viele dafür, dass man diesen Skill, dieses Resilienzsein, lernen kann. Deshalb gibt es inzwischen auch viele Ratgeber und Trainingsprogramme, die versprechen, einen resilienter zu machen.
Okay, Kritik am Resilienzkonzept gibt es vor allem dann, wenn es um gesellschaftliche oder strukturelle Krisen geht, richtig?
Ja, genau. Also der Vorwurf lautet, der Fokus auf das Individuum verschiebt die Verantwortung weg von gesellschaftlichen oder staatlichen Strukturen hin zu den Einzelnen. So ganz frei nach dem Motto, wer resilient ist, kommt gut durch die Krise, da muss sich am System ja auch nichts ändern. In diesem Sinne kann Resilienz dann eben auch entpolitisierend wirken, weil sie ja eher Anpassungen an die Umstände fördert, statt deren Ursachen zu hinterfragen oder sogar zu bekämpfen. Es besteht also die Gefahr, dass Krisenbewältigung über Ursachenbekämpfung gestellt wird. Auf der anderen Seite wird es als sinnvoll empfunden, Menschen Strategien an die Hand zu geben, wie sie am besten durch Krisen kommen.
Ja, und Krisen haben wir ja zu Genüge zurzeit. Das ist ja in Zeiten von multiplen Krisen auch erstmal kein blöder Ansatz, oder?
Nee, insbesondere wenn es um Dinge geht, die tatsächlich nicht veränderbar sind und mit denen Menschen sich arrangieren müssen. Mittlerweile wird der Resilienzbegriff auch für alles Mögliche genutzt, also nicht mehr nur für die psychische Kraft. Man liest inzwischen von so resilienter Wirtschaft, resilienten Staaten und auch die EU will resilienter werden. Der Begriff wird da also insgesamt schwammiger und undurchsichtiger. Und je nachdem, ob man sich jetzt in der Psychologie, Politik oder den Sozialwissenschaften bewegt, versteht man teils was völlig anderes darunter und hat auch eine ganz andere Perspektive darauf. Am Ende sind das jetzt aber Debatten, die wir hier gar nicht abbilden können. Wir kommen aber tatsächlich später nochmal drauf zurück. Ich habe nämlich auch mit Christina Berndt über diese Balance zwischen individuellem Handeln und staatlicher Verantwortung gesprochen. Aber erstmal nochmal zurück zur Klimaresilienz. Diese ganzen Punkte und Abwägungen betreffen den Begriff ja eben auch. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal so genau aufgedröselt.
Ist ja auch wichtig, dass wir es einmal kurz klären, wo der Begriff liegt und wo die Problematiken sind, damit wir dann weiterkommen.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt von Klimaresilienz sprechen, dann ist oft sowohl eine individuelle als auch eine politische Ebene gemeint. Und in dieser Folge geht es jetzt vor allem um die individuellen Strategien, die man anwenden kann, um seine Gesundheit zu schützen, die Christina Berndt in ihrem Buch vorstellt. Das soll jetzt aber gar nicht in den Hintergrund rücken, dass die Verantwortung woanders liegt und genauso wenig ablenken vom Kampf gegen die Verhältnisse. Es geht also ums Klarkommen trotz Krise. Es geht darum, sich selbst zu schützen. Und Christina Berndt nimmt den Resilienzbegriff in seinem Kern und verknüpft ihn eben direkt mit der Klimakrise.
Den Begriff Resilienz, den kennt man ja schon inzwischen ganz gut. Und da geht es ja immer darum, um psychische Widerstandskraft. Also wie komme ich damit klar, wenn in meinem Leben schwierige Dinge passieren? Wie gehe ich mit Krisen und Herausforderungen um, ohne dabei krank zu werden? Und deshalb finde ich, passt der Begriff auch wunderbar auf die größte Krise, die wir im Moment auf diesem Planeten haben, nämlich die Klimakrise. Und auch hier geht es mir in dem Buch darum, wie kann ich mit den Herausforderungen, den psychischen wie den körperlichen, umgehen und dabei möglichst gesund bleiben.
Ja, und Ideen dafür liefert Christina Berndt dann Kapitel für Kapitel. Auch mit ganz praxisnahen Tipps, zum Beispiel, wie man sich im Alltag besser gegen Zecken schützen kann. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass sich das Buch vor allem mit Auswirkungen und Strategien für Menschen in Deutschland und Europa beschäftigt.
Okay, dann lass uns doch ein bisschen tiefer einsteigen. Um welche Themenkomplexe geht es denn so in dem Buch?
Ja, also ein Thema ist, wie schon erwähnt, das Artensterben. Ein anderes Kapitel widmet sich Naturkatastrophen. Und je nach Thema kommen dann auch verschiedene ExpertInnen zu Wort. Aber natürlich hängen die Themen auch alle irgendwie miteinander zusammen oder wirken aufeinander ein. Ich kann ja einfach mal mit dem ersten Kapitel anfangen. Das dreht sich um Hitze.
Man denkt so oft, das sind vor allem die alten Menschen, die da leiden oder womöglich da sterben, aber so ist es eben nicht, sondern also sind auch durchaus jüngere Menschen betroffen, nämlich dann, wenn jüngere Menschen auch das nicht auf dem Schirm haben, ja, und meinen, ah ja klar, ich kann jetzt trotzdem das Dach decken in der Hitzewelle oder mich irgendwie in die Sonne knallen oder ich brauche halt nur einen halben Liter Wasser und schlepp nicht 2 Liter mit rum. Also das sind so erstmal natürlich die wichtigsten Strategien, sich dessen bewusst zu werden. Dass die Hitze, so wie sie jetzt ist, und auch die UV-Strahlung, ja, wir haben ja auch immer weniger Wolken und eine stärkere UV-Strahlung, dass das echt ungesund ist.
Ich kann mich ja nicht erinnern, dass wir als Kinder so intensiv und oft eingecremt wurden, wenn wir zum Beispiel am Baggersee baden waren oder dass es Badeshirts gegeben hätte, die UV-Strahlen abhalten und die empfindliche Haut von Kindern schützen am Strand. Völlig anders, als wir das heute mit unseren Kindern machen. Aber vor 20 Jahren sind viele Menschen in Deutschland auch noch regelmäßig ins Solarium gegangen, um leicht gebräunt und damit schön gesund auszusehen. Heutzutage empfehlen ja HautärztInnen eher tägliche Pflege mit Lichtschutzfaktor, also Sonnenschutz. Und Sonnenbaden ist ja ziemlich in Verruf geraten wegen des Hautkrebsrisikos.
Ja, Berndt sagt, weil sich so viel geändert hat, müssen wir da vorsorgen. Zum Beispiel, indem wir den UV-Index checken und jede Person für sich überlegt,
wie ist denn heute die Wetterlage und wie viel Liter Wasser muss ich einpacken und ist es jetzt schlau, vielleicht doch im Mittags-Siesta zu machen oder eben auf Joggen zu verzichten in der Mittagspause, wie ich das sonst immer mache, um meine Gesundheit zu schützen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was bei so einem Joggen in der Hitze an Schadstoffen und in unseren Körper gelangt. Das ist auch für einen jungen Körper nicht gut.
Okay, also besser vorsorgen heißt auch hier erstmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln, in welche Situation ich mich begebe und in einem nächsten Schritt auch zu versuchen, seinen Alltag ein bisschen anzupassen oder zumindest nicht alles so zu machen wie bisher oder wie sonst auch.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dafür lernen, die Zusammenhänge zu verstehen. Deshalb wird im Buch auch im Vorhinein erklärt, zum Beispiel, wie der Körper überhaupt auf Hitze reagiert, wie er unter anderem durch Schwitzen versucht, seine Solltemperatur zu behalten und wie er sich eben bis zu einer gewissen Grenze auch anpassen kann. Daraus werden dann auch diese Wechselwirkungen viel ersichtlicher, zum Beispiel, dass die Hitze auch mentale und psychische Gesundheit beeinflusst.
Wir wissen, dass das Gehirn neben Herz und Lunge zu den hitzeempfindlichsten Organen gehört. Und wir sehen regelmäßig, dass bei heißen Temperaturen viel mehr Menschen in den psychiatrischen Notaufnahmen aufschlagen, weil die Hitze Depressionen und Angststörungen nochmal befördert oder auch gar auslösen kann. Also das heißt immer so schön sonniges Gemüt, ja, aber eigentlich wissen wir auch so vom Verhalten im Straßenverkehr, dass Menschen doch oft eher aggressiv werden. werden oder eben nicht mehr so gut gelaunt sind bei Hitze. Also unser Gehirn zu schützen, dem nicht zu viel abzuverlangen, auch mal einen nassen Lappen auf den Kopf legen, damit es uns gut tut, das wären alles Dinge, die eben auch unser Gehirn und unsere Seele schützen können.
Klar, an einem heißen Tag möchte man ja lieber im schattigen Wald sein, als zum Beispiel im Stau zu stehen oder draußen in der prallen Sonne Arbeiten zu verrichten. Aber dass das Hirn unter Hitze leidet, das habe ich mir selbst tatsächlich noch nicht so vor Augen geführt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und Christina Berndt hat es eben schon gesagt, neben Hirn sind Herz und Lunge besonders empfindlich, wenn es darum geht, Hitze auszuhalten. Für Menschen mit Herz- oder Lungenerkrankungen kann es in Hitzeperioden also auch schnell gefährlich werden. Und sowieso vor allem für vulnerable Gruppen, also für Babys und für ältere Menschen, den Hitzetod gibt es als eigenen Begriff. Christina Berndt zitiert in ihrem Buch Andreas Mazarakis, den Leiter des Zentrums für medizinmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes, der sagt, es gibt ungefähr 35 Arten, aufgrund von Hitze zu sterben. Zum Beispiel Hitzeschlag oder Hitzekollaps. Aber es gibt auch indirekte Zusammenhänge, zum Beispiel wenn man jetzt unkonzentriert ist aufgrund eines Sonnenstichs und dann einen Unfall baut oder irgendwo runterfällt.
Krass, 35 Arten, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Also ich habe das mal erlebt, was du gerade beschreibst, also nicht den Hitzetod zum Glück, sondern wir waren wandern im Frühling, es war so Ende April, ein super sonniger, schöner Tag und wir haben uns darüber natürlich mega gefreut, dass das Wetter so toll ist. Für einen von uns war es dann leider ein bisschen zu viel schöne Sonne, in Anführungsstrichen. Der war nämlich an dem Tag ein bisschen weniger im Schatten als ich, weil ich hatte damals unser Baby dabei und er war richtig krank danach. Sonnenstich war das, at its best sozusagen. Und vielleicht ergänzend nochmal das große Ganze zu besprechen. Wir haben hier im Klimapodcast mal eine Folge über Hitzewellen, über nationale Hitzeschutzpläne und die gesundheitlichen Gefahren von Hitze gemacht. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Es geht halt echt schnell, dass man das unterschätzt, was draußen so los ist und ob man damit klarkommt körperlich.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Ich habe noch einen Aspekt, auf den Christina Berndt hinweist, der für mich nicht wirklich präsent war. Wenn es warm ist, sollten wir uns nämlich auch mal mit unseren Medikamenten auseinandersetzen.
Ja, man kennt es doch, dass da auf der Verpackung steht, nicht über so und so viel Grad lagern oder eben bei Raumtemperatur, oder? Meinst du das?
Ja, genau. Die Lagerung ist das eine. Da muss man aufpassen. Und dazu kommt aber, so erklärt Berndt es in ihrem Buch, dass auch die Wirkung von bestimmten Medikamenten sich in der Hitze verändern kann. Also sie nennt da verschiedene Beispiele, zum Beispiel Blutdrucksenker wie Beta-Blocker. Die wirken bei Hitze stärker. Dann gibt es Medikamente, die enthalten einen Wirkstoff, der das Schwitzen hemmt. Damit wird es dann eben für den Körper schwerer, seine Temperatur zu regulieren. Und die Autorin erklärt auch, dass viele Medikamente über Leber und Niere abgebaut werden. Und das sind Organe, deren Funktion bei Hitze beeinträchtigt sein kann. Dadurch kann sich dann zum Beispiel die Wirkdauer mancher Medikamente verlängern. Deswegen gibt sie auch den Tipp, dass man da mit seinen Ärztinnen und ApothekerInnen drüber sprechen und das abklären sollte. Das ist schon mal der erste Schritt, um da widerstandsfähig der Hitze gegenüber zu sein. Und im zweiten Schritt dann eben dafür zu sorgen, dass man seine Medikamenteneinnahme daran anpasst.
Ja, heftig. Das ist ein guter Hinweis, dass man das zumindest mal checkt, bevor dann der Sommer richtig losgeht. Menschen, die nicht selbst auf Medikamente angewiesen sind, die haben das natürlich eher nicht so auf dem Schirm, würde ich meinen. Aber es hilft vielleicht auch, das im Familienkreis zu thematisieren. Ich glaube, ich schicke die Folge später mal an meine Familie auf jeden Fall. Kann ja nicht schaden, auf dem Gebiet ein bisschen besser informiert zu sein.
Ja, total. Und wichtig ist beim Hitzeschutzthema noch, das schreibt Berndt, auch staatliche Stellen sind in der Pflicht. Der Schutz könne da nicht jedem Einzelnen überlassen werden. Und das betrifft ja auch eigentlich alle Bereiche. Deswegen habe ich sie auch im Gespräch gefragt, ob sie mit klimaresilient sein vor allem Einzelpersonen meint oder auch Institutionen oder zum Beispiel den Gesundheitssektor.
Ich spreche jetzt ganz viel über so individuelle Strategien, weil sich da darauf das Buch im Grunde ausrichtet. Ne? Das Buch soll uns normalen Menschen hier Strategien an die Hand geben, wie wir unseren Körper und unsere Seele in der Klimakrise schützen können. Aber natürlich müsste noch viel, viel mehr getan. Und tatsächlich bezieht sich so der Begriff Resilienz, der ja allgemein für Widerstandskraft steht, inzwischen auch auf Institutionen, auf ganze Gesellschaften, auf Firmen, auf Staaten. Ja, also die können auch in Krisen entweder kaputt gehen oder in Krisen gestärkt werden. Also wir bräuchten da viel mehr institutionelle Resilienz. Da hinken wir ganz schön hinterher, muss ich sagen. Also in Deutschland hat immerhin jetzt die Ampelregierung so einen Hitzeschutzplan angestoßen. Sowas gibt es in Frankreich aber schon seit 20 Jahren, wo nach so einer heftigen Hitzewelle 2003, wo sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, haben jetzt Krankenhäuser einen Hitzeschutzplan und wissen genau, in solchen Situationen müssen wir diese Dinge vorrangig machen. Wir müssen auf unsere Stromversorgung achten. Ne? Es müssen andere Mechanismen greifen als an einem normalen Wintertag. Und sowas bräuchten wir viel mehr.
Ich kann mich noch erinnern, 2002, 2003, das war die Zeit, da hatte ich gerade mein Abi in der Tasche und hatte mich direkt beworben. Ich wollte mit guten Fremdsprachenkenntnissen ins Studium starten und habe dann ein paar Monate lang ein Praktikum gemacht in einem Ferienresort in Südfrankreich. Und da mussten wir damals richtig vor Waldbränden fliehen, die Nacht am Strand schlafen und so, weil sich die Feuer über die Bergkuppen auf das Feriendorf zugefressen haben. Und ich werde nie vergessen, dass es Asche geregnet hat, wie schwarz und kahl diese Landschaft dort hinterher war und wie easy es war, sich da selbst zu überschätzen und seine Kräfte auch schlecht einschätzen zu können. Ist mir damals nämlich einfach echt passiert. Und ja, bei uns ist es glimpflich ausgegangen am Ende und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen, die Gemeinden in Frankreich nach diesen Erlebnissen eben Pläne erstellt haben, um Menschen auf ähnliche Situationen in der Zukunft vorzubereiten und sie zu schützen. Da wurden, glaube ich, auch so einfache Systeme wie, dass die Gemeinde dann alle alten Menschen abtelefoniert jeden Morgen oder so, um zu checken, ob alle zurechtkommen oder wer Hilfe braucht. Also so relativ leichte Sachen, wenn man jetzt ein Dorf ist, ist ja so eine Anrufkette vielleicht ganz, ganz easy eingerichtet. Ja, aber kommen wir zurück zum Thema. Du hast noch andere Beispiele mitgebracht, richtig?
Ja, jede Menge. Zum Beispiel das Thema Allergien. Die nehmen immer weiter zu, immer mehr Menschen sind betroffen. Und Christina Berndt hat erzählt, dass inzwischen wohl jeder dritte Erwachsene mit irgendeiner Allergie zu kämpfen hat. Und das hängt eben auch mit dem Klimawandel zusammen, aus ganz verschiedenen Gründen.
Der erste ist, dadurch, dass es wärmer wird bei uns, bilden die Pflanzen einfach mehr Pollen. Ja, die wachsen mehr und bilden mehr Pollen. Das macht mehr Allergien. Zweitens sind diese Pollen auch noch fieser, aggressiver, weil mit der Luftverschmutzung die Pollen aggressiver werden und dann tiefer in die Lunge eindringen und wir darauf stärker allergisch reagieren. Und dann ist es auch noch so, dass die Pflanzen immer dann, wenn es ihnen nicht so gut geht, besonders viele Pollen machen. Also zum Beispiel durch die Trockenheit und den Hitzestress, den die Pflanzen ja auch haben durch den Klimawandel, machen die ganz viele Pollen, weil die sozusagen denken, oh Gott, das wird hier alles ganz schwierig. Ich muss mich noch ganz stark vermehren und machen deshalb ganz viele Pollen. Und das sind so die Gründe, die alle zusammen dazu führen, dass wir viel mehr Pollen ausgesetzt sind. Dann auch noch über einen längeren Zeitraum übrigens, weil ja irgendwie durch die Erderwärmung wir eigentlich von Januar schon die ersten Frühblüher haben, bis in den Dezember hinein, die letzten Spätblüher des Jahres. Also man hat auch noch rundum Pollensaison. All das zusammen sorgt dafür, dass so viel mehr Menschen krank werden.
Ja, und wer dann noch auf Tierhaare, Lebensmittel und Hausstaub allergisch ist, der kann irgendwie nie wissen, woher jetzt sozusagen der nächste Wind weht. Das, was Christina Berndt da sagt, zeigt ja auch ganz gut, wie alles miteinander zusammenhängt. Denn auch hier trägt die Hitze ja wieder ihren Teil bei. Was gibt es denn da für Strategien, wie man da resilienter werden oder sich eben besser anpassen kann?
Ja, informiert sein, sagt Berndt, das ist ein Schlüssel. Es kommt natürlich auch total darauf an, um welche Allergien es jetzt geht. Aber gerade beim Thema Pollen und Co. ergibt es Sinn, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon aufzupassen, dass man zumindest selbst keine invasiven Arten einpflanzt, die dann neue Allergien auslösen könnten. Aber auch bei der Stadtplanung keine Arten mit hohem Allergiepotenzial.
heimische Arten, die sind ja auch für die Wildtiere und Insekten wichtig, die in unseren Breitengraden leben. Die Natur hat ja Tiere und Pflanzen aufeinander abgestimmt, das weiß man ja. Da gibt es ja längst auch Studien, dass wenn ein Element verändert wird, dass dann auch ein absolut großes Ungleichgewicht entstehen kann. Aber ich schweife ab.
Ja, wir waren noch bei Allergenen und Pollen. Sie gibt in ihrem Buch aber auch einen sehr leicht umsetzbaren Trick, nämlich richtig lüften. Also eben nicht dann, wenn besonders viele Pollen durch die Gegend fliegen. In der Stadt ist das nämlich vor allem abends der Fall. Aber, und das war mir neu, auf dem Land ist es umgekehrt. Da sind die Pollen morgens unterwegs. Also da muss man ein bisschen gucken, wie man das bei sich am besten handhabt. Und sie hat erklärt, dass Allergien auch mit unserer Ernährung zusammenhängen. Deshalb sei es gut, auf die Darmgesundheit zu achten. Denn der Darm ist eine Grundlage für unser Immunsystem. Also am besten wenig Fastfood, mehr Ballaststoffe und, wie sie es genannt hat, lebende Lebensmittel, also Joghurt und Co. für die Bakterien im Darm.
Ich habe mal gehört, man soll am besten viele Lebensmittel zu sich nehmen, die keine Werbeplakate haben. Also Mohrrüben zum Beispiel habe ich noch nicht auf dem Plakat gesehen.
Ja, oder Sauerkraut ist auch.
Ja.
Ja, wo wir gerade beim Thema Ernährung sind, da kann ich direkt noch ein Beispiel liefern, was vielleicht gar nicht so direkt auf der Hand liegt. Artensterben. Denn ein Kapitel heißt Ungesundes Artensterben. Da geht es um die Frage, welche Folgen der Verlust der Biodiversität, welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat.
Beispiele, wo man das ganz klar sieht, sind ja zum Beispiel erstens das Bienensterben, das Insektensterben. Dadurch haben wir wirklich langfristig ein großes Problem auch mit Ernährung, weil wir einfach gar nicht mehr die Insekten haben, die unsere Kulturpflanzen bestäuben können und das zu geringerer Ernte oder sogar zu Ernteausfällen führen wird. Also da gibt es so einen direkten Zusammenhang damit, dass wir uns letztlich auch noch gesunde Lebensmittel leisten können, die uns gesund erhalten.
Ja, und wenn man da weiterdenkt, wird auch klar, dass es eben nur bestimmte Menschen geben wird, die sich dann noch gesundes Essen, zum Beispiel Lebensmittel in Bioqualität, leisten können. Das ist ja schon in den vergangenen Jahren ein Thema, das wichtiger wird, weil die Leute genau überlegen müssen, wofür sie ihr Geld ausgeben, unter dem Einfluss von Energie, Wirtschaftskrise und allen anderen Krisen, die wir so haben.
Ja, das ist natürlich sowieso ein Faktor, der bei allen Gefahren und auch Strategien dagegen mitspielt, denn den Schutz vor den Folgen muss man sich auch leisten können. Christina Berndt hat mir noch von einem Beispiel erzählt, das diesen direkten Zusammenhang von Artensterben und Gesundheit sehr eindeutig aufzeigt.
Da geht es zum Beispiel darum, dass mal ein Pilz, der Amphibien krank machen kann, nach Mittelamerika kam. Also einfach durch unsere Globalisierung ist da ein Frosch gelandet, der diesen Pilz mitgebracht hat. Und der Pilz war für die Frösche in Mittelamerika ganz neu und hat die reihenweise krank gemacht und umgebracht. Es gab ein riesiges Artensterben an allen möglichen Amphibien dort in Costa Rica und in Panama. Und in der Folge sind dort ganz viele Menschen gestorben, nämlich an der Malaria, weil ja Frösche Insekten fressen und Insekten Malaria übertragen. Und so kam es dann zu dieser Vernetzung. Ja, ein Pilz macht Frösche krank und am Ende sterben die Menschen. Und so ist es mit ganz vielen Dingen, dass also einfach die vielen Arten, die wir hier haben, die sind wichtig für unsere Gesundheit, weil sie alle irgendeinen zauberhaften Beitrag leisten, den wir vielleicht noch gar nicht so durchblicken im Einzelfall. Aber wir brauchen diese ökologische Vielfalt.
Gibt sie denn auch beim Thema Artensterben konkrete Strategien oder Tipps an die Hand?
Ja, da schreibt sie, dass sich viele Menschen beim Thema Artenschutz besonders hilflos fühlen würden und macht dann klar, dass in der Biodiversitätskrise die Regierungen was machen müssen. Sie bezeichnet Artenschutz als übergeordnete internationale Aufgabe. Und sie nennt dann auch Entwicklungen wie die EU-Biodiversitätsstrategie, laut der zum Beispiel 25% der Landwirtschaft bis 2030 biologisch sein soll und nur noch halb so viele Pestizide eingesetzt werden. Aber da Klimawandel und Artensterben ja sehr eng zusammenhängen, schreibt sie auch, dass natürlich Dinge wie Müll reduzieren, weniger Lebensmittel wegschmeißen, weniger Fleisch essen und so weiter, dass das auch alles zum Artenschutz beitragen kann. Und man kann auch in seinem eigenen Garten oder Balkon schauen, dass man Lebensräume für verschiedene Arten schafft und anlegt.
Klar, aber mit bienenfreundlichen Blüten in meinem Balkonkasten werde ich jetzt wahrscheinlich nicht die Welt retten. Nee. Trotzdem, jeder Move zählt auf jeden Fall. Ich würde ganz gern noch auf die psychische Gesundheit zu sprechen kommen. Wenn man sich mit dem Zustand des Planeten auseinandersetzt, dann belastet das ja auch. Es gibt die sogenannte Klimaangst und Fachleute sagen, dass gerade junge Menschen und AktivistInnen mit einer enormen psychischen Belastung zu kämpfen haben.
Ja, also auf jeden Fall. Der Klimawandel hat auch Folgen für die psychische und mentale Gesundheit. Wir hatten das zu Beginn schon mal im Zusammenhang mit Hitze erwähnt. Den psychologischen Folgen widmet sich Bernd im letzten Kapitel von Klimaresilienz nochmal extra. Resilienz ist ja auch letztlich ein Begriff, der in der Psychologie benutzt wird.
Ja, es ist eigentlich immer so beim Thema Resilienz. Wichtig ist, dass man informiert ist und dass man dann eben auch Strategien einschlägt, die helfen. Und das kann man durchaus auch mit diesen Ängsten tun. Also wichtig ist zum Beispiel doch darauf zu blicken, was es auch an guten Möglichkeiten gibt, selber etwas zu tun. Ja, da PsychologInnen sprechen von Selbstwirksamkeit, weil man sagt, das ist so das Wichtige, was unserer Seele Stabilität verleiht, auch wenn es eben gerade schwierig ist und irgendwelche Krisen aufziehen. Aber dass man wenigstens für sich in seinem kleinen Leben die Dinge so gestaltet, dass man damit zufrieden sein kann, dass man etwas beiträgt, positiv gegen den Klimawandel, sein Leben danach ausrichtet und damit durchaus auch ja Sinn im Handeln hat. Das ist auch was, was wir Menschen unheimlich brauchen, dass wir denken, das, was ich hier tue, das ist auch sinnvoll und ich mache das gerne und trage bei, damit diese Welt nicht vor die Hunde geht.
Das Thema Selbstwirksamkeit habe ich Anfang des Jahres mit Lea Dohm von Psychologists for Future besprochen. Sie sagt, dass wir nicht da sitzen und warten sollen, bis neue Hoffnung entsteht, sondern dass Hoffnung dann entsteht, wenn wir was tun, weil sich das eben gut anfühlt. Hört mal rein, wir verlinken euch auch diese Folge in den Shownotes. Und nochmal zusammengefasst, das heißt, es kann helfen, selbst aktiver zu werden und ins Handeln zu kommen. Und gleichzeitig sind die Sorgen, die man sich macht, ja durchaus berechtigt.
Ja, auf jeden Fall. Das hat Christina Berndt im Gespräch auch nochmal betont.
Also ganz viel von diesen psychologischen Strategien finden wirklich auch im Kopf statt, wo ich mir eben auch sagen kann, naja, es ist auch normal, Sorgen zu haben angesichts dieser Weltlage. Ja, das ist erstmal überhaupt nichts Krankhaftes. Und dann stelle ich mich diesen Sorgen, indem ich mir für mich überlege, was ich denn tun kann.
Jetzt geht es im Buch vor allem um individuelle Klimaresilienz, hast du gesagt, also darum, wie man psychisch und physisch besser mit den Folgen der Klimakrise umgehen kann. Gleichzeitig ist aber auch klar, das haben wir auch schon festgestellt, auch auf politischer und institutioneller Ebene muss mehr getan werden, um gesundheitliche Schäden möglichst gering zu halten. Du meintest, ihr hättet da im Interview noch tiefer drüber gesprochen.
Ja, denn das hatte ich ja zu Anfang erklärt, es gibt auch Kritik an diesem Resilienzkonzept. Denn Resilienz beruht ja auf der individuellen Fähigkeit, Krisen möglichst unbeschadet zu bewältigen und appelliert damit in gewisser Weise auch an die Eigenverantwortung. Und die Frage ist, ob dann nicht eben eine Verschiebung stattfindet von der Verantwortung des Staates auf das Individuum. Und das ist ja gerade beim Klimawandel immer wieder Thema. Ich habe deshalb auch Christina Berndt gefragt, wie sie zu der Kritik steht.
Also ich verstehe diese Kritik auch, ja, dass man eben sagt, also es kann es ja jetzt irgendwie auch nicht sein, dass jetzt immer die Individuen dafür sorgen müssen, dass sie nicht krank werden, denn irgendwie Staat und Arbeitgeber und so einfach so weitermachen. Ne? Also die Kritik teile ich total, das darf nicht sein. Es müssen vor allem die Institutionen und die übergeordneten Kräfte aktiv werden, weil die natürlich viel mehr bewirken können. Aber da die ja so wenig tun, ne, sollte ich trotzdem als Individuum mich schützen. Also das schließt sich ja auch nicht aus. Und ich kann ja auch als Individuum und sollte das auch dafür eintreten, dass die Politik aktiv wird und dass die mehr tut. Aber gleichzeitig ist es natürlich total sinnvoll, auch für sich selbst und für seine direkte Umgebung aktiv zu werden und sich zu schützen.
Ich habe dann auch noch mal weiter gefragt, weil sich mir die Frage stellt, wenn sich jetzt alle individuell kümmern und versuchen, möglichst gesund oder resilient durchzukommen, was ja, kurzer Einschub, auch sowieso nicht alle können, weil Menschen zum Beispiel sozial ausgegrenzt sind oder gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich besonders gut zum Beispiel gegen Hitze zu schützen oder teures Biogemüse zu kaufen. Also wenn sich alle um sich selbst kümmern, wer kümmert sich dann um Klimaschutz, um die Krise überhaupt weiter einzudämmen? Nochmal Christina Berndt dazu.
Ja, das darf sich nicht ausschließen, ne? Also, dass wir alle nur noch so um uns selber kreisen, das kann es nicht sein und das wäre ja auch nicht genug. Also, ne, dass wir jetzt alle nur dafür sorgen, mit genügend Sonnenmilch, dass uns die Sonne nicht schädigt, das reicht ja nicht. Wir müssen ja auch gemeinsam dafür eintreten, dass die Klimakrise gebremst wird in ihren Auswirkungen. Und das kann man natürlich ein bisschen mit seinem täglichen Leben, indem man sich aufs Fahrrad schwingt statt aufs Auto, indem man gebrauchte Sachen kauft, vor allem nicht so viel Lebensmittel wegschmeißt, ja, weil ja auch gerade Landwirtschaft ein Riesenfaktor ist, also am besten Bio kaufen und nicht so viel wegwerfen. Also das sind ja dann letztlich auch Beiträge, die zum großen Ganzen führen, aber wichtig ist auch, die Forderungen an die Politik zu richten. Und so von daher würde ich sagen, wir müssen beide Wege gehen, also solange die Krise größer wird und dagegen zu wenig getan wird, sollten wir uns selber schützen und uns auch auf diese veränderten Lebensbedingungen einstellen und zugleich aber uns solidarisieren, demonstrieren, auf die Straße gehen, das Thema zum Thema machen, indem man, so wie wir beide jetzt, drüber redet, indem man auch mit anderen Menschen immer wieder drüber redet, um einfach diesen Gedanken, wir brauchen mehr Klimaschutz und mehr Klimaresilienz, immer weiter zu tragen.
Ich fand ja besonders spannend, wie Christina Berndt das selbst gehandhabt hat. Bevor wir die Mikros anhatten, hast du mir davon erzählt, dass du sie gefragt hast, wie es jetzt nach dem Buch um ihre persönliche Klimaresilienz bestellt ist. Und da hat sie dir Folgendes gesagt.
Die ist auf jeden Fall gewachsen. Ich muss ja echt sagen, ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Thema. Ich habe mich da viele Jahre eher vorgedrückt, da auch noch beruflich so tief einzusteigen. Aber man muss einfach sagen, wenn man gut informiert ist und eben so Handlungsmöglichkeiten sieht und auch nochmal, und das tut das Buch ja auch, darauf schaut, wo ist denn Optimismus möglich und warum haben wir eigentlich, kann man eigentlich auch mit Fug und Recht Hoffnung haben, dann stärkt einen das ja auch. Ja, das ist ja so letztlich das Geheimnis von Resilienz. Also Krisen erkennen, sich nicht wegducken, weil damit wird die Krise eher größer als kleiner. Aktiv werden, Lösungen finden und den Optimismus bewahren. Also das sind so Dinge, die uns tragen.
Charlotte, was bleibt dir denn jetzt von diesem Buch, von diesem Thema und dem Interview besonders im Gedächtnis?
Ich würde sagen vor allem, dass diese gesundheitlichen Folgen so viele Bereiche angeht, an die ich im ersten Moment überhaupt nicht gedacht hatte. Also zum Beispiel diese Medikamente und dass irgendwie schon alles zusammenhängt und es echt Sinn macht, sich darüber zu informieren. Ich glaube eben vor allen Dingen, wenn man bestimmte Vorerkrankungen oder so hat, macht es echt Sinn.
Ich musste auch ehrlicherweise nochmal denken an eine Folge, die wir gemacht haben. Da war eine Kollegin von uns, Alia Rentmeister, in Mexiko-Stadt und hat über die Wasserknappheit dort berichtet. Und da sind mir einfach so krasse Beispiele einfach so bildlich im Kopf geblieben, was das macht, wenn man um eine Ressource, die wir alle brauchen und die zu unserem täglichen Alltag dazugehört, wenn man um die kämpfen muss und wie sich das auswirkt irgendwie auf Schlaf, auf Hygiene, auf deinen Alltag, auf dein Arbeitsleben, auf deine Finanzen, auf alles. Vielleicht packen wir die auch nochmal in die Shownotes, weil da musste ich jetzt einfach öfter dran denken, während wir an dieser Folge hier gearbeitet haben, ja, dass wir unsere Ressourcen einfach schützen müssen und gucken müssen, dass wir so wenig verbrauchen, wie wir können. Ja.
Ja, und schon auch, dass wir uns irgendwie auch hier noch relativ gut selbst schützen können, zumindest wenn man selber finanzielle Ressourcen hat, weil ich glaube, ja, woanders sich vor Hitze zu schützen, ist es noch schwieriger.
Eben, genau. Meine Kollegin Charlotte Detig hat sich für diese Folge mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir uns in Zeiten der Klimakrise schützen und so gut wie möglich durchkommen. Und sie hat mit der Journalistin und Autorin Christina Berndt über ihr neues Buch Klimaresilienz, was wir tun können, damit uns die Klimakrise nicht krank macht, gesprochen. Danke dir für deine Recherchen und für den Einblick.
Ja, gerne.
Diese Folge wurde produziert von Stanley Baldauf. Und das war's für heute vom Klimapodcast von Detektor FM. Folgt gerne dem Podcast in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr keine der nächsten Folgen und ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder zuhört. Ich bin Ina Lebedjew und sage danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.